Vis-à-vis.
Vernunft ist eine Illusion, so warnt zumindest Philipp Sterzer, Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Universität Basel. Ja, und er hat seine Beobachtungen dazu gerade in einem Buch veröffentlicht, dass wir Menschen, sage ich mal ein bisschen allgemeiner, gerne auch unvernünftig sind, im Großen wie im Kleinen. Das werden auch Nichtwissenschaftler gerne eingestehen, obwohl sind wir denn nicht alle vernunftbegabt. Oder meistens auch willens, unseren, wie heißt es so schön, gesunden Menschenverstand zu gebrauchen, den einzusetzen. Für uns alle werden wir das sicher in Anspruch nehmen. Also wir schauen jetzt mal hinter diese Fassade, genauer gesagt hinter die menschliche Stirn, und zwar mit ihm selbst, mit Philipp Sterzer, jetzt hier zu Besuch im rbb24 Inforadio. Willkommen bei uns. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich versuche es mal mit einer einfachen Behauptung und der ersten Frage dazu. Ich glaube, es ist vernünftig zu sagen, der Himmel ist blau. Aber wenn ich jetzt felsenfest davon überzeugt bin, dass er grün ist und das auch so weiter behaupte, obwohl ich einen blauen Himmel auf einem Bild sehe, was würden Sie dann zu mir sagen? Der hat einen kleinen Knall, der ist ein bisschen verrückt, Herr Sterzer?
Ich glaube, ich würde mich nicht sofort zu dem Urteil hinreißen lassen, dass Sie verrückt sind. Ich würde erst mal fragen, wie kommt es dazu, dass Sie eine Auffassung über die Farbe des Himmels haben, die offenbar die meisten Menschen nicht mit Ihnen teilen? Es könnte sein, dass Sie eine Störung des Sehens haben, dass mit Ihrem Sehapparat etwas nicht in Ordnung ist. Es könnte aber auch sein, dass Sie ganz andere Motive haben, das zu behaupten. Und ich glaube, ich würde versuchen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und versuchen, das zu eruieren. Warum behaupten Sie das, obwohl alle anderen es anders sehen?
Tatsächlich ist das so, dass es viele Menschen gibt, die nicht nur Dinge behaupten, sondern tatsächlich ganz anders sehen, weil das passiert natürlich in unserem Kopf. Es passiert nicht unmittelbar vor unseren Augen. Sie haben gerade gesagt, was so alles beeinflussen kann. Das sind eben nicht nur unsere Wahrnehmungen. Was weiß man denn genau? Sie kennen beide Seiten. Sie kennen jetzt die pathologische Seite als Psychiater, also die krankhafte oder gestörte Seite. Sie kennen aber auch als Neurowissenschaftler das, was nun tatsächlich passiert. Kann man das Orten zum Beispiel im Gehirn, wo man sagt, das sind sichere Erkenntnisse?
Es gibt sicher nicht einen Ort im Gehirn, an dem unsere Wahrnehmung entsteht. Das sind sehr komplizierte Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Was vielleicht wichtig zu verstehen ist, ist, dass unsere Wahrnehmung entgegen unserer Intuition nicht so funktioniert, dass da etwas einfach in unser Gehirn hineinprojiziert wird. Ja, wir gehen ja so mit dieser Intuition durch die Welt, dass wir da so zwei kleine Videokameras im Kopf haben, die dann ein Bild der Welt in unserem Kopf entstehen lassen, und da haben wir dann bewussten Zugriff drauf und können das verwenden, um durch die Welt zu navigieren. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein solcher passiver Prozess gar nicht für uns funktionieren würde. Unser Gehirn funktioniert eigentlich genau andersrum. Es hat gelernt, dass bestimmte Reize, also bestimmte Sinnesdaten, die unsere Sinnesorgane registrieren, bestimmte Ursachen haben, und hat sich daraus quasi über die Zeit aus Erfahrung ein Bild oder man könnte sagen ein Modell der Welt generiert, und es nutzt dieses Modell, um Vorhersagen zu machen darüber, was da draußen eigentlich los ist. Und der Abgleich zwischen diesen Vorhersagen und den Sinnesdaten, die wir dann tatsächlich über unsere Sinnesorgane erhalten, der generiert dann letztlich unsere Wahrnehmung. Also es ist ein Prozess, der sich aus unserem Modell der Welt letztlich ergibt und nicht daraus, dass etwas in unser Gehirn hineinprojiziert wird.
Der Vorteil ist ja riesig, dass wir Vorhersagen machen können, das bestimmt die Möglichkeiten unseres Handelns, ob alleine oder gemeinsam. Ja, nehmen wir mal was Aktuelles. Wenn wir merken, es wird immer wärmer, dann heißt das nicht nur, dass wir die nächste Dusche aufsuchen, sondern uns überlegen, wie gehen wir damit um? Wo müssen wir eventuell auch gemeinsam, sogar global gegensteuern? Das ist der Vorteil. Aber erstmal eine simple Frage. Wenn bei mir das so passiert und bei Ihnen jetzt gerade so passiert, was wir wahrnehmen, wieso können wir uns eigentlich verständigen da auf Gemeinsamkeiten?
Naja, es ist schon so, dass es nicht völlig beliebig ist, ne? Also wir teilen ja einen Großteil unserer genetischen Ausstattung, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist ja sehr, sehr ähnlich von Individuum zu Individuum. Trotzdem gibt es da feine Unterschiede, nicht nur darin, wie unser Gehirn, sagen wir mal, von der genetischen Veranlagung her funktioniert, sondern auch natürlich von daher, was wir für Erfahrungen im Leben gemacht haben. Und diese feinen Unterschiede können dann teilweise auch zu deutlichen Unterschieden in dem führen, was wir wahrnehmen. Aber wir sprechen jetzt immer von Wahrnehmung. Ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, es geht nicht nur um die Wahrnehmung per se, also sehe ich den Himmel als blau oder grün, sondern auch das übergeordnete Bild, das wir dann für uns daraus bauen. Ja, wie ordnen wir die Sinneseindrücke ein in ein größeres Ganzes? Und das sind dann so übergeordnete Überzeugungen, die weiter weg sind von den eigentlichen Informationen, von den Sinnesdaten. Und da gibt es dann natürlich deutlich mehr Spielraum auch für Interpretationen, für Unterschiede in den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Deswegen sind unsere Überzeugungen häufig sehr, sehr unterschiedlich und das führt natürlich häufig auch zu Konflikten.
Und wir stehen zu diesen Überzeugungen. Wir wollen die nicht aufgeben.
Ja.
Oder? Warum ist das so?
Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich denke, wenn man es so betrachtet, dass das Gehirn mit einem Modell der Welt arbeitet und daraus Vorhersagen generiert, dann ist es eigentlich nur logisch, dass dieses Modell auch eine gewisse Stabilität hat. Sonst wäre es eigentlich nichts wert. Und gerade wenn man sagt, Überzeugungen sind sowas wie ja, übergeordnete Annahmen darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Sinnesdaten einzuordnen sind, dann ergibt sich daraus zwangsläufig, dass man die nicht sofort bei jeder neuen Information wieder umstoßen will, sondern sagt, ja, so sehe ich die Welt. Ich glaube, dass die Welt so ist. Das ist meine Überzeugung. Und wenn mir jetzt jemand etwas Gegenteiliges sagt, denke ich, naja, okay, kann schon sein, aber vielleicht hat er ja auch Unrecht und ich bleibe lieber bei meiner Überzeugung, weil die mir Orientierung und Halt gibt.
Wenn ich nochmal richtig den Knall habe, um das mal aufzugreifen, dieses flapsige Wort, dann führt mich das mitunter in einen völligen Misserfolg. Vielleicht kann es auch andere gefährden. Das sind wahnhafte Vorstellungen, dann sind wir nicht bereit, die aufzugeben. Das ist das, womit Sie als Arzt, als Psychiater zu tun haben. Sind das Dinge, die außer Kontrolle geraten sind? Fehlt da irgendwas den Menschen?
Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen ihre Überzeugungen ausbilden, sich wahrscheinlich gar nicht so stark unterscheidet in Abhängigkeit davon, ob sie jetzt eine psychische Störung haben oder in den Augen der meisten anderen gesund sind. Was vermutlich, und das legen viele neurowissenschaftliche Untersuchungen nahe, was vermutlich im Kern zum Beispiel einer wahnhaften Überzeugung liegt, ist eine veränderte Wahrnehmung der Welt, ein verändertes Erleben der Welt. Zum Beispiel, dass bestimmte Reize als besonders bedeutsam, als auffällig wahrgenommen werden. Das ist dann schwer einzuordnen und dann macht man sich seinen Reim darauf und dieser Reim ist eben dann, wenn die Dinge sehr auffällig und bedeutsam erscheinen, übermäßig auffällig und bedeutsam erscheinen, häufig ein Reim, der, naja, vielleicht von dem abweicht, was viele andere denken, ja, weil man diese Auffälligkeit irgendwie erklären muss. Und dieser Prozess, dass wir uns aus dem, was wir erleben, ein großes Ganzes bauen müssen, ein Bild der Welt bauen müssen, da würde ich sagen, der ist gar nicht so anders bei einem Menschen, der zum Beispiel an einer Schizophrenie erkrankt ist und vielleicht einen Verfolgungswahn hat. Der Mensch macht auch nur das, was wir alle machen. Er macht sich einen Reim auf die Dinge, die er erlebt.
Was ist dann Vernunft? Kann das sein, dass der vernünftig seine Welt zusammenbaut, die ihn letztendlich völlig irrational in ein Nichts oder in womöglich Zerstörung für sich selber und für andere führt?
Vernunft ist natürlich ein sehr voraussetzungsreicher Begriff.
Ein philosophischer Begriff, ja. Aber Sie sind halt Wissenschaftler.
Ja.
Vernunft heißt doch erstmal, dass man logisch etwas aufnimmt und evidenzbasiert, so sagen die Wissenschaftler, dann auch belegen kann, also Beweise hat für etwas.
Ja. Das sind genau die beiden wichtigen Aspekte der Vernunft. Das eine ist das logische Denken, das logische Zusammensetzen, zu Schlüssen kommen. Das andere ist die Evidenzbasierung, also seine Überzeugungen auf der Grundlage von ja, verfügbaren Daten zu vertreten, auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten zu vertreten. Und das ist genau der schwierige Punkt. Ja. Wenn wir Vernunft so definieren, dass es darum geht, möglichst nah an der Realität dran zu sein mit dem Bild, das wir uns von der Welt machen, dann müssen wir sagen, da sind wir häufig recht unvernünftig, also recht irrational, weil wie unser Gehirn funktioniert, das orientiert sich nicht unbedingt daran, wie die Welt wirklich ist. Also das oberste Gebot für das Gehirn ist nicht, die Welt uns so darzustellen, wie sie tatsächlich ist, sondern uns ein Bild der Welt zu liefern, das für uns gut funktioniert, um zu überleben und uns zu reproduzieren, wenn man es mal in evolutionären Begriffen definiert.
Das heißt, ich kann mir ein völlig falsches Bild machen und dann trotzdem irgendwie davon profitieren?
Ja.
Also, ich persönlich oder auch andere, nehmen wir mal große Lügner, nehmen wir mal so die Welt, wie sie im Moment existiert, da gibt es große politische Lügner. Ob die sich bewusst sind ihrer Lüge oder nicht, aber sie profitieren davon und andere auch?
Absolut. Und das liegt zu einem großen Teil daran, dass unsere Überzeugungen, die wir dann vielleicht manchmal auch als Lügen vertreten, auch eine sehr starke soziale Funktion haben. Sie haben eben nicht, wie ich gerade gesagt habe, nur die Funktion, uns ein getreues Bild der Realität zu liefern, sondern sie haben auch die Funktion, zum Beispiel unsere Gruppenzugehörigkeit zu definieren. Und wenn Sie auch das wieder im Sinne der Evolutionstheorie sich überlegen, ja, welche Funktion ist denn da relevanter? Zum Beispiel, ob ich jetzt daran glaube, dass die Welt, was weiß ich, in 7 Tagen erschaffen wurde in den letzten 10.000 Jahren oder ob ich an die Evolutionstheorie glaube, das ist wahrscheinlich relativ egal für unser Überleben und unsere Reproduktion. Aber es ist überhaupt nicht egal, denken Sie an die Vereinigten Staaten, ja, was es da für tiefe Gräben zwischen diesen Positionen gibt, für die Frage, welcher Gruppe wir angehören. Und wenn man das wieder zurück übersetzt, eine Gruppenzugehörigkeit über die Annahme bestimmter Überzeugungen, da kann es natürlich schon sehr dramatische Konsequenzen für uns haben, wenn wir aus der Gruppe rausfliegen. Also wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass die Welt von Gott in den letzten 10.000 Jahren erschaffen wurde, sondern ich glaube was ganz anderes, meine Peer Group oder meine politische Gruppe, aber ganz fest an dieser Überzeugung hängt und die sehr wichtig findet, dann kann es sein, dass ich aus der Gruppe rausfliege und das kann natürlich für mich schlimme Konsequenzen haben.
Das ist jetzt nicht sehr hoffnungsvoll, was das Soziale betrifft, aber wir haben erstmal ein bisschen verstanden, dass Menschen auch irrational denken oder konstruieren können, sich vielleicht auch verhalten können, aber dass das durchaus für sie oder für ihre Gruppe einen eigenen Sinn haben kann und insofern auch erstmal erfolgreich sein kann. Philipp Sterzer ist Psychiater und Neurowissenschaftler hier zu Gast im Inforadio. Sie haben lange an der Charité gearbeitet, sind jetzt gerade nach Basel gegangen, haben ein Buch geschrieben, das eben auch warnt, Vernunft sei eine Illusion. So ist der Titel des Buches, die Unterschrift, warum wir von unseren Überzeugungen nicht überzeugt sein sollten. Das geht jetzt schon so auf diese Reflexionsebene. Was fange ich mit mir selber an? Dabei sind wir eigentlich doch mit uns immer selber besonders gnädig, nicht? Wir halten uns wahrscheinlich doch für nicht nur verständig, sondern auch für vernunftbegabt. Ist das eigentlich wissenschaftlich zu belegen, dass die meisten Menschen das nicht sind? Sie haben gerade gesagt, wir alle haben diesen Teil der Unvernunft in uns tragend. Was weiß man darüber?
Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir nicht vernunftbegabt sind. Das wäre, glaube ich, eine extreme Interpretation. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in unseren Überzeugungen, in unserem Denken deutlich weniger rational sind, als wir das eigentlich uns vorstellen. Da gibt es viele Belege dafür. Zum Beispiel gibt es Studien, bei denen Menschen ganz scheinbar einfache Dinge gefragt werden. Wissen Sie, wie ein Dosenöffner funktioniert? Wissen Sie, wie eine Toilettenspülung funktioniert? Können Sie ein Fahrrad einfach so aus dem Kopf aufzeichnen? Da sagt jeder, ja, natürlich weiß ich das, überhaupt kein Problem. Wenn man das dann auf die Probe stellt, wenn man die Teilnehmer und Teilnehmenden an solchen Experimenten das dann machen lässt, dann kommen erhebliche Defizite zutage, die im Alltag natürlich überhaupt nicht ins Gewicht fallen, weil ich zum Beispiel nicht genau wissen muss, wo beim Fahrrad jetzt die Kette aufgehängt ist und so weiter, um dieses Fahrrad zu benutzen. Aber wir haben diese Illusion, dass wir ziemlich genau Bescheid wissen und dass das, was wir zu wissen meinen, auch korrekt ist.
Ist das schlimm?
Es ist erstmal funktional. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so. Also sagen, das ist eine adaptive Funktion, dass wir mit dem mit der Idee durch die Welt gehen, dass wir ziemlich genau Bescheid wissen, denn das erleichtert es uns ja auch, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir bei jeder Entscheidung im Leben, gehe ich jetzt links oder rechts oder kaufe ich dieses oder jenes, darüber nachdenken müssen, ja, stimmt das denn jetzt eigentlich, habe ich da recht, brauche ich nicht noch mehr Informationen, sollte ich der Sache nicht noch mehr auf den Grund gehen, dann wären wir vollkommen handlungsunfähig. Wir brauchen diese festen Überzeugungen, um handeln zu können. Aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Und zwar vor allem dann, wenn wir mit anderen Menschen aufeinandertreffen, die ganz andere Überzeugungen haben. Gerade wenn es dann um weltanschauliche Dinge geht, um Fragen, ja, wie sollen wir das Leben in unserer Gemeinschaft oder überhaupt auf unserem Planeten gestalten, wenn wir da sehr unterschiedliche Überzeugungen haben und jeweils sehr fest davon überzeugt sind, vielleicht zu fest, dann neigen wir dazu, die anderen für verrückt zu erklären. Und das hindert natürlich auch die Kompromissfindung und jeden konstruktiven Dialog.
Bevor wir dazu kommen, wie man da doch wieder zueinander finden kann, mit welchen Mitteln und Methoden, erstmal die Frage an Sie als Wissenschaftler, Neurowissenschaftler, Psychiater, jemand, der mit Fakten umgeht, als Wissenschaftler auch sicher bereit ist, durch neue Fakten alte Erkenntnisse zu revidieren. Und trotzdem wurde die Wissenschaft in der Covid-Zeit, in diesen Jahren, ganz massiv in Frage gestellt. Ja, ihr wurde da behauptet, ich bleib mal bei den Farben, ihr behauptet, der Himmel sei grün, aber wir wissen ganz genau, der ist ja blau und wir lassen uns da von euch nichts erzählen. Wie haben Sie sich persönlich gefühlt? Auch persönlich angegriffen?
Ich habe mich nicht direkt persönlich angegriffen gefühlt, weil der Bereich der Wissenschaft, in dem ich arbeite, natürlich ein ganz anderer ist als der jetzt für die Covid-Pandemie relevant war. Also ich habe auch keine persönlichen Angriffe erlebt, aber ich habe schon gemerkt, dass ich auch mein Selbstverständnis als Wissenschaftler in Frage gestellt gesehen habe und vielleicht auch selbst ein bisschen mehr in Frage gestellt habe. Das ist auf jeden Fall passiert und zwar einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir sind nicht unangreifbar. Wir haben in der Gesellschaft sicher eine wichtige Funktion, aber das ist keine unangreifbare Funktion. Und wir müssen auch sehr genau schauen, wie wir sozusagen unsere Erkenntnisse, wie wir die vertreten und was wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen.
Gibt es denn den Bereich der Evidenz, dieses Wort hatten wir vorhin, also der Beweiskraft, der Belegbarkeit, über den man eigentlich nicht diskutieren braucht? Und dann gibt es einen, so soll die Welt sein, und da kommen wir selbstverständlich immer wieder in Diskussionen und in Dispute. Kann man das so trennen voneinander?
Ich glaube, dass wir es viel zu wenig trennen. Und ich glaube, dass genau das ein Problem war und auch immer noch ist, das in der öffentlichen Diskussion auch dazu geführt hat, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler massiv angegriffen wurden. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es zunächst mal Evidenz, die beste verfügbare Evidenz, Daten zu liefern, darüber, was Sache ist, vielleicht auch Prognosen zu machen mit Modellrechnungen und so weiter. Da geht es wirklich um eine Beschreibung, eine bestmögliche Beschreibung der Realität. Daraus muss man aber natürlich auch Konsequenzen ziehen. Also sagen, okay, was mache ich jetzt aus diesen Informationen? Was mache ich aus dieser Evidenz? Welche politischen Entscheidungen treffe ich? Und das ist natürlich etwas, da geht es um ganz andere Fragen als nur Fragen des Wissens und der Daten, sondern da muss man natürlich dann auch verschiedene Interessenslagen mit einbeziehen. Das ist dann Politik. Ja? Also wie gehen wir mit diesen Daten um? Und ich glaube, wir sind in eine Situation gekommen, wo wir vielleicht sogar, so wichtig die wissenschaftlichen Daten waren in dieser Situation, uns vorgegaukelt haben, die wissenschaftlichen Daten würden uns die politischen Entscheidungen abnehmen. Und das hat natürlich Konfliktpotenzial.
Das war ja auch nicht so, weil Entscheidungen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich schnell oder konsequent getroffen wurden. Aber nehmen wir mal nur Deutschland im Vergleich zu China. China eine Null-Covid-Politik, deren Schwierigkeiten sich bis heute nach 2,5 Jahren immer noch zeigen. Man ist nicht raus, man hat ernste wirtschaftliche Probleme in der Konsequenz. In Deutschland gab es auch viel Probleme und Konsequenzen, vor allen Dingen finanzieller Tat und natürlich eine Auseinandersetzung, die sehr heftig wurde und sehr, ja, auch ruppig miteinander umgegangen ist letztendlich. Aber wir stehen doch heute, glaube ich, ganz woanders und wir diskutieren immer wieder, um dann vielleicht auch sehr langsam und sehr mühsam, schwerfällig zu weiteren Maßnahmen zu kommen. Als Wissenschaftler haben Sie vielleicht hier und da gesagt, das hätte man schneller einen Schluss ziehen können. Und gleichzeitig haben Sie gerade so eine Vorsicht gezeigt. Ist das vielleicht ganz gut, da vorsichtiger zu sein und zu sagen, ja, es kann so sein, aber es ist auch anders möglich?
Ich denke, ja. Es drängt sich häufig natürlich aus der Sicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine ganz klare Konsequenz auf. Ja, wenn man sagt, was weiß ich, die Impfung wird die Pandemie durchbrechen. Das können wir aufgrund von Modellrechnungen sehr gut voraussagen. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Ich übertreibe jetzt vielleicht mal ein bisschen. Ja, aber ich könnte als Wissenschaftler sozusagen zu dieser Schlussfolgerung kommen. Und die direkte Konsequenz daraus ist, dass wir eine allgemeine Impfpflicht brauchen. Alle müssen geimpft werden. Kann man ziehen, diese Konsequenz, aber man muss natürlich alle möglichen anderen Implikationen auch mit einschließen. Da geht es eben um die persönliche Entscheidungsfreiheit. Da geht es dann um Werte, ja, um normative Überzeugungen. Also was halte ich für wichtig? Wie sollte das Zusammenleben in der Gesellschaft geregelt sein? Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo man, da stimme ich mit Ihnen überein, ja, sich vielleicht manchmal doch etwas mehr Zeit nehmen sollte, einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, es scheint hier zwar eine direkte, richtige Konsequenz zu geben, aber lasst uns erstmal zusammensetzen und diskutieren, ob das auch wirklich die richtige Konsequenz ist und welche Folgen die hätte.
Das heißt, das Abweichen von Überzeugungen ist, wir hatten vorhin die Evolution, was ist eigentlich erfolgreich? Da war, ich erinnere nochmal, Unvernunft manchmal auch erfolgreich, neben einem vernunftgesteuerten Handeln. Aber das Abweichen dann von einer einmal gefundenen Überzeugung, die man verteidigt hat, von mir aus auch bis aufs Blut, kann auch erfolgreich sein und ist vielleicht in so einer komplexen Lage auch vielversprechender.
Absolut. Also ich finde, das ist genau das, was dann sozusagen den politischen Diskurs ausmacht, was aber auch einen wissenschaftlichen Diskurs ausmachen kann. Ja, das ist nicht nur eine politische Frage, ob ich jetzt meine Überzeugung hinterfrage. Es kann auch in der Wissenschaft so sein, dass zum Beispiel sich die Datenlage einfach ändert. Ja, wir haben vielleicht zum Zeitpunkt X eine bestimmte Datenlage, die eine bestimmte Maßnahme suggeriert. Wir haben dann aber vielleicht ein paar Monate später neue Daten, vielleicht bessere Daten, die eine andere Schlussfolgerung nahelegen. Und in solchen Situationen ist es tatsächlich auch eine Herausforderung für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann auch immer wieder einen Schritt zurückzutreten und auch zu sagen, ja, okay, da hatten wir vielleicht Daten, die haben uns zu einer bestimmten Überzeugung, vernunftgeleiteten Überzeugung geführt. Aber jetzt müssen wir sehen, die Daten haben sich verändert. Wir müssen neue Schlussfolgerungen ziehen und vielleicht unsere alten Überzeugungen aufgeben. Und das ist nicht so leicht.
Es ist auch nicht so leicht, mit Menschen zu diskutieren, die felsenfest von einer wahrscheinlich oder möglicherweise sicher falschen Überzeugung ausgehen und sich nicht eines Besseren belehren lassen wollen. Wer möchte sich schon gerne belehren lassen? Wir beide wahrscheinlich auch nicht. Wir aber umgehen dann mit den Menschen. Sie ignorieren und sagen, ihr seid eben, wie manche gesagt haben, die Schlafschafe, ihr habt die Glocke nicht schlagen hören, oder ihr seid die Covidioten, das ist auch so ein Begriff gewesen, der natürlich die Menschen einfach abkanzelt.
Die anderen abzukanzeln ist immer eine schlechte Idee. Denn dann entsteht das, was wir unbedingt verhindern sollten, nämlich dann entstehen Gräben in der Gesellschaft, dann entsteht gesellschaftliche Spaltung. Natürlich ist es so, ja, vielleicht so ein erster Impuls zu sagen, naja, es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem oder der zu diskutieren. Das sind so absurde Überzeugungen, die dieser Mensch vertritt. Da braucht man gar nicht anfangen zu reden. Aber ich glaube, das ist ein Impuls, der uns nicht weiterführen wird, sondern ich plädiere dafür, dass wir immer und immer wieder auch versuchen, in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Zu belehren ist schwierig. Ja. Ich glaube, wenn wir immer versuchen, uns gegenseitig zu belehren, Sie haben es gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht belehrt werden. Aber wir sollten trotzdem versuchen, herauszufinden, was eigentlich die Motive des anderen sind. Warum vertritt er diese Überzeugung, die wir so falsch finden? Vielleicht hilft es uns auch, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, die Voraussetzungen dafür zu hinterfragen. Also ich denke, der Dialog ist der einzige Weg.
Sie sind auch Psychiater und Sie haben da mit krankhaften, ich sag mal, Verengungen zu tun, Auffassungen von Menschen. Wie holen Sie die eigentlich zurück und gibt es die Chance dafür, konkret in der Schizophrenie zum Beispiel, wo Menschen ja auch schreckliche Drucksituationen erleben, Stimmen hören und sich getrieben fühlen, irgendetwas zu machen?
Ja, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte oder Therapeutinnen und Therapeuten mit Menschen mit psychischen Störungen zu tun haben, dann und vor allem wenn wir mit diesen Menschen psychotherapeutisch arbeiten, dann haben wir in der Regel ja auch einen Auftrag. Das heißt, diese Menschen wollen von uns, dass wir ihnen helfen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich jetzt mit einem, sagen wir mal, Impfgegner diskutiere, dessen Überzeugung ich für völlig irrational und falsch halte. Von dem habe ich natürlich keinen Behandlungsauftrag. Das heißt, da haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Aber
wir sollten auch politische Meinungen natürlich nicht mit pathologischen Krankheitsbildern vermengen. Aber die Frage zielte auf das, was man daraus lernen kann, aus dem Umgang mit Menschen, die zwanghaft sich in eine solche Störung rein, in einen Wahn reinversetzt haben.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Also wir sollten auf keinen Fall den Fehler machen, so sicher wir uns unserer eigenen Überzeugung sind, Menschen mit anderen politischen Überzeugungen zum Beispiel so quasi als krank oder verrückt zu erklären und versuchen, sie zu therapieren. Trotzdem können wir, denke ich, aus dem, wie wir mit Menschen zum Beispiel mit der Schizophrenie in der Therapie umgehen, etwas lernen darüber, welche Form des Dialogs sinnvoll ist. Und da ist es auch ganz eindeutig so, wenn ich jemanden mit zum Beispiel einer wahnhaften Überzeugung knallhart damit konfrontiere, dass das falsch ist, wenn ich ihm widerspreche, wenn ich versuche, ihm sozusagen Fakten zu liefern, die dagegen sprechen, wenn ich ihm Ratschläge, Empfehlungen gebe, dann werde ich auf taube Ohren stoßen und werde möglicherweise sogar die wahnhafte Überzeugung verstärken. Was hingegen hilft, ist wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, sich zu interessieren, ja, durch das Interesse an den Argumenten auch Wertschätzung zu zeigen. Ja. Wenn ich nachfrage, wenn ich vielleicht auch kritisch hinterfrage, dann zeigt das ja, ich nehme deine Argumente ernst und das eröffnet vielleicht meinem Gegenüber auch den Raum, Widersprüche im eigenen Denken zu entdecken und so vielleicht eigene Überzeugungen zu hinterfragen.
Dazu ist der Mensch fähig, sich auch wieder anders in eine andere Richtung zu entwickeln.
Ja.
Das ist Ihre Erfahrung. ich bedanke mich herzlich für das Gespräch bei Philipp Sterzer.
Sehr gerne, ich bedanke mich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.